Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute gibt es eine weitere Folge in unserer losen Reihe zum Thema Arbeitsrecht. Und zwar wollen wir uns heute ansehen, was sollte denn so der Inhalt eines Arbeitsvertrages in der Bewachung sein? Schauen wir uns zunächst mal die gesetzlichen Vorgaben an und danach werde ich noch ein paar Details zufügen, die aus meiner Sicht noch sinnvoll sind. Ja, was ist von der gesetzlichen Seite her relevant? Es gibt das sogenannte Nachweisgesetz und das führt dazu, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, spätestens innerhalb eines Monats nach Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitgeber auszuhändigen. Also, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ein Arbeitsvertrag kann auch mündlich ausgemacht werden, auch der ist gültig. Aber dieses Nachweisgesetz verpflichtet eben den Arbeitgeber, innerhalb eines Monats das nachzuholen, dass das Ganze dann eben schriftlich vorliegt, dass der Arbeitnehmer auch einen Beweis in der Hand hat. So, was muss jetzt aus gesetzlicher Sicht da alles so drinstehen? Zunächst der Name und die Anschrift der Vertragsparteien, also Name, Anschrift Arbeitgeber, Name, Anschrift Arbeitnehmer. Zweitens der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses. Wichtiger Punkt, dass man auch weiß, wann geht das Ganze eben entsprechend los. Drittens, bei befristeten Arbeitsverträgen die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses. Und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ihr erinnert euch, haben auch schon darüber diskutiert, bei einem befristeten Arbeitsverhältnis muss die Befristung ja der Vertrag schriftlich vor Beginn des Arbeitsvertrages vorliegen. Das heißt, wenn jetzt der Arbeitgeber innerhalb eines Monats danach das Ganze schriftlich dem Arbeitnehmer gibt, ist es zu spät, die Befristung wäre unwirksam. Also von daher ist dieser Punkt 3 hier im Nachweisgesetz eher sinnfrei. Vierter Punkt, Arbeitsort oder falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann. Also auch das ist ein Punkt, der im Arbeitsvertrag zu regeln ist, dass man eben festlegt, was konkret ist die Aufgabe des Arbeitnehmers und wo wird er dann entsprechend eingesetzt. Fünftens, eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit. Also der Arbeitnehmer wird eingestellt als Punkt, 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 dass man also auch hier ungefähr weiß, um was es geht. Sechstens, die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgeltes einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgeltes und deren Fälligkeit. Sinn ist hier, dass eben beide Seiten genau wissen, auf was sie sich einlassen, dass der Arbeitnehmer eben von vornherein weiß, okay, was ist dann sein Entgelt? Siebtens, die vereinbarte Arbeitszeit in Stunden. Achtens, die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubes. Neuntens, die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Und zehntens, ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. Also wenn ein Tarifvertrag gilt, Bewachung, Tarifverträge sind ja grundsätzlich allgemein verbindlich, dann ist darauf Bezug zu nehmen. Gibt es jetzt eine Betriebsvereinbarung, zum Beispiel mit dem Betriebsrat, dass irgendwas geregelt ist, dann muss auch das hier eben erwähnt werden, dass eben der Arbeitnehmer auch weiß, worauf er sich hier einlässt. Ja, und dann steht hier noch, der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Also heißt, klassisch, der Arbeitnehmer muss diesen Vertrag schriftlich analog auf Papier bekommen. Das Ganze nur digital wäre nicht zulässig. So, also das sind jetzt diese 10 Punkte, die vom Nachweisgesetz her drin stehen müssen. Auch da kann jetzt natürlich jeder mal von den Hörern vergleichen, ob das bei ihm schon der Fall ist. Und wie gesagt, würde ich jetzt gerne noch ein paar Sachen ergänzen, die aus meiner Sicht wichtig sind, um eben beide Seiten hier bei Problemen, so ein Vertrag wird ja immer erst dann relevant, wenn es Probleme gibt, dann eben hier entsprechend zu schützen, dass beide Seiten hier, falls es eben zum Stechen kommt, vom Arbeitsgericht zum Beispiel, dann entsprechend sich darauf beziehen können. Ja, also ich habe so einen Musterarbeitsvertrag mal entworfen und immer wieder angepasst in den letzten Jahren. Und da geht es also los, Römisch 1, Beginn des Arbeitsverhältnisses. Das Arbeitsverhältnis beginnt am. Vor seinem Beginn ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Also haben wir auch hier im Nachweis gesetzt, dass eben festgelegt werden muss, wann. Und vor seinem Beginn ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Hier könnte man jetzt gegebenenfalls als Arbeitgeber noch einen Passus mit reinnehmen für den Fall, dass vor Beginn eben trotzdem gekündigt wird, beziehungsweise das Arbeitsverhältnis erst gar nicht angetreten wird, dass dann hier eine Vertragsstrafe fällig wird, die aber maximal ein halbes Monatslohn, Monatsentgelt hier ausmachen darf. Dann zweiter Punkt, der auch im Nachweisgesetz nicht geregelt ist, ist natürlich das Thema Probezeit. Die ersten 6 Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit beträgt die gegenseitige Kündigungsfrist im ersten Monat 1 Arbeitstag, im zweiten und dritten Monat 3 Arbeitstage. Habe ich jetzt hier geschrieben. Hier haben wir ja eine Tarifregelung und da ist es normalerweise so, dass es eben 2 Arbeitstage sind während der Probezeit. Und die Probezeit kann natürlich auch verkürzt werden. Die Probezeit kann aber nicht verlängert werden. Da gibt es dann verschiedene Tricks. Vielleicht haben wir bei Gelegenheit mal Zeit, dass wir mal da uns auch drüber unterhalten im Podcast. Aber jetzt erstmal hier diese Grundstrukturen. Ja, dann ist festzulegen auf bestimmte oder auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wenn befristet, befristet wann? Bis wann? Beziehungsweise was ist der Grund? Es gibt ja die Befristung ohne Grund. Es gibt die Befristung mit Grund. Wenn ich eine Befristung mit Grund habe, zum Beispiel eine Baustellenbewachung, eine Schwangerschaftsvertretung, dann muss das hier mit rein. Dann Römisch 2, Tätigkeit. Der Arbeitnehmer wird als Sicherheitsassistent eingestellt. Das heißt, hier wird jetzt eben konkret oder zumindest erstmal allgemein festgelegt, was denn seine Tätigkeit ist. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer Bedarf an eine andere ihm zumutbare Arbeit zuzuweisen. Das heißt, also auch wenn jetzt hier der Arbeitnehmer eingestellt wird für das Objekt X, dann sollte hier eben auch im Arbeitsvertrag drinstehen, dass natürlich auch das Objekt Y im Fall der Fälle hier als zumutbare Arbeit festgelegt wird. Wenn das Ganze sich dann vom Verdienst her ändert, also es könnte zum Beispiel sein, dass in einem Objekt halt übertariflich bezahlt wird, im anderen nur tariflich, dann muss man dann eben überlegen, wie das Ganze läuft. Da kommen wir dann auch noch in unserer Serie dazu, Stichwort eine sogenannte Änderungskündigung. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die während seiner Tätigkeit auf ihn zukommenden Aufgaben gewissenhaft und nach bestem Vermögen zu erfüllen, in jeder Hinsicht die Interessen des Arbeitgebers zu wahren und seine ganze Arbeitskraft ausschließlich dem Unternehmen zu widmen. Also auch das ist ein Punkt, der geklärt sein muss. Stichwort Nebentätigkeiten, da kommen wir dann auch noch dazu. Das muss also alles geklärt sein in diesem Vertrag, weil wenn es eben nicht geklärt ist, dann ist es für beide Seiten wieder sehr vage. Ja, jetzt haben wir hier ein paar besondere Bestimmungen, die insbesondere natürlich auf diese Tätigkeit in der Sicherheitsbranche abzielen. Der Arbeitnehmer erklärt, dass er in geordneten Verhältnissen lebt. Er versichert an Eides statt, dass er keine Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten oder Urkundenfälschung hat und dass derzeit keine entsprechenden Ermittlungs- und Strafverfahren gegen ihn anhängig sind. Also wichtiger Punkt, Stichwort Zuverlässigkeit in der Sicherheitsbranche. Deswegen darf auch der Arbeitgeber A, sowas fragen und B, auch sowas natürlich in den Arbeitsvertrag mit reinschreiben. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, den Arbeitgeber unverzüglich auch von allen gegen ihn künftig anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren zu unterrichten. Auch das ist ein Punkt, der natürlich wichtig ist, weil wenn der Arbeitnehmer gar nicht mehr eingesetzt werden dürfte und der Arbeitgeber weiß das gar nicht, dann kann es natürlich gefährlich sein. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, seinen Dienst nach den in den allgemeinen oder objektspezifischen Dienstanweisungen festgelegten Richtlinien zu versehen. Allgemeine objektspezifische Dienstanweisungen sind Bestandteil dieses Arbeitsvertrages. Verstöße gegen diese Bestimmungen ziehen nach Abmahnung die ordentliche Kündigung nach sich. Grobe Verstöße können zur fristlosen Kündigung führen. Also, der Arbeitnehmer braucht eine Dienstanweisung. Die wird klassisch unterteilt in eine allgemeine Dienstanweisung. Zum Beispiel kein Alkohol im Dienst und eine objektspezifische Dienstanweisung, wo dann konkret drinsteht, was der Arbeitnehmer zu tun hat. Also zum Beispiel 5 Wachrunden laufen, was auch immer. Und Verstöße dagegen logischerweise würden dann auch gegen diesen Arbeitsvertrag verstoßen und damit gegebenenfalls arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Viertens, der Arbeitnehmer verpflichtet sich zu unbedingtem Stillschweigen über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Bewachungszeiten sowie Namen und Adressen von Kunden während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und für unbegrenzte Zeit danach. Auch ein ganz wichtiger Punkt, der mit drinstehen muss. Stichwort, der Arbeitnehmer ist ja oft bei Kunden eingesetzt, gar nicht in der Unternehmen des Sicherheitsdienstes selbst, sondern eben, wie gesagt, bei Dritten, bei einem Kunden. Und auch das, was er dort alles mitbekommt, darf er natürlich nicht unbefugt weitergeben. Und das muss der Arbeitgeber abfragen und deswegen auch das in den Vertrag hier mit reinschreiben. Gut, dann kann man gegebenenfalls eine Konkurrenzklausel mit reinnehmen. Das will ich jetzt aber hier nicht groß mit reinnehmen. Also dass der Arbeitnehmer jetzt nicht Kunden des Arbeitgebers angeht, um sich dann selbstständig zu machen, solche Geschichten. Das wäre eine Sondergeschichte, die ich jetzt hier gerne überspringen möchte. Gut, dann Arbeitszeiten. Arbeitszeit richtet sich nach den tariflichen Bestimmungen. Sie wird dem Arbeitnehmer durch Dienstplan bekannt gegeben. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich im Rahmen des Dienstplans und der betrieblichen Erfordernisse mehr Stunden zu leisten. Also Arbeitszeit nach Tarifvertrag. Der Arbeitnehmer bekommt einen Dienstplan. Und auch das ist ein Punkt, der in der Praxis gerne Probleme bereitet. Wenn der Arbeitnehmer einen Dienstplan bekommen hat, zum Beispiel am 20. des Vormonats für den nächsten Monat, dann ist dieser Dienstplan fix und kann ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nicht mehr geändert werden. Punkt. Ja, es gibt Sicherheitsunternehmen, die alle 3 Tage einen neuen Dienstplan rausgeben und dann mit geänderten Zeiten, ohne die Arbeitnehmer zu fragen, geht nicht, ist nicht zulässig. Der Arbeitnehmer muss sich darauf verlassen können, wann hat er Dienst, er muss ja planen, er muss sonstige Termine regeln etc. Das ist nicht zulässig. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand ausfällt, dann kann der Arbeitgeber anfragen und dann mit Zustimmung des Arbeitnehmers auch den Dienstplan ändern, aber nicht ohne seine Zustimmung. Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ist auch so ein Thema, da können wir wahrscheinlich 5 Podcast-Folgen drüber machen. Da habe ich jetzt auch die Tage eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal da was zu machen möchte, wie es denn überhaupt dazu kam, dass in der Sicherheitsbranche anstatt der normal zugelassenen 8 Stunden jetzt klassischerweise, üblicherweise 12 Stunden gearbeitet werden, ohne dass da große Bereitschaftszeiten drin wären, weil das ist ja das, worauf sich dann die Sicherheitsunternehmen berufen, dass es zwar eine 12-Stunden-Schicht ist, aber ja größere Teile dieser Zeit ja Bereitschaftszeiten werden, also auf deutscher Sicherheitsmitarbeiter nur rumsitzt und nichts tut. Unter diesen Voraussetzungen sind die 12 Stunden ja zulässig, aber die Praxis zeigt halt, dass oft eben dann doch Wachrunden zu gehen sind, beziehungsweise eben nicht mal Pausen da sind, die eingehalten werden können. Also Pausen heißt, dass der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz verlassen darf. Also da ist sehr viel im Argen. Und wie gesagt, da können wir jetzt 5 Podcast-Folgen drüber machen. Und solange die Behörden da nicht mehr eingreifen, wird sich auch nichts ändern. Und die Argumentation, die dann teilweise auch von Verbänden kommt, nach dem Motto, es geht ja gar nicht anders, ist auch aus meiner Sicht sehr dünn, weil wenn ich eine gesetzliche Regelung habe und dann gegen die gesetzliche Regelung verstoße mit der Begründung, es geht nicht anders, ist, lass uns also stehen, kann sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Ja, dann nächster Punkt, Thema Vergütung. Dem Arbeitsverhältnis liegt der Manteltarifvertrag Nummer bla bla bla, gültig seit dem sowieso, und der Lohntarifvertrag Nummer sowieso, gültig seit sowieso, für den gewerblichen Arbeitnehmer des Bewachungsgewerbes im Bundesland zugrunde. So, und dann wird eben aufgedröselt, was ist jetzt der Grundstundenlohn, was sind die Zuschläge, Nachtzuschläge, Feiertagszuschläge etc., dass also der Arbeitnehmer gleich weiß, was er hier eben an Entgelt brutto zumindest bekommt. Gut, Zahlung der Vergütung erfolgt bargeldlos, ich denke, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Lohnabrechnung erfolgt monatlich, Auszahlung des Lohns spätestens bis zum 15. des Folgemonats. Auch da wird jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer lachen, dass sowas geregelt ist, weil viele Unternehmen dann eben auch noch viel später zahlen. Es gibt sogar Unternehmen, die im Internet damit werben, dass sie den Lohn pünktlich zahlen. Sorry, also wenn ich mit sowas werben muss, dann läuft in der Branche wirklich irgendwas schief, weil das sollte eine absolute Selbstverständlichkeit sein, dass natürlich der Lohn an die Arbeitnehmer pünktlich ausbezahlt wird. Wenn ich als Arbeitgeber das nicht garantieren kann, dann soll ich mir mal überlegen, ob ich geeignet bin für diese Tätigkeit. Dann Thema Lohn, Pfändung, Abtretungen. Auch das ist ein Punkt, den ich jetzt hier nicht weiter groß ausdiskutieren möchte, dass es eben normalerweise nur mit schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers möglich ist und so weiter. Anderes Thema, auch das könnte vielleicht mal eine Podcast-Folge werden, wenn wir Zeit haben. dann kann man das vielleicht mal mit einbauen. Ja, dann noch das Thema Arbeitsverhinderung. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Dienstverhinderung, ihre voraussichtliche Dauer und Ernennung der Gründe unverzüglich mitzuteilen. Im Fall einer Erkrankung ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Gut, da gibt es die Variante, das kann der Arbeitgeber verlangen gleich ab dem ersten Kalendertag. Das hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Wenn ich ab dem ersten Kalendertag das verlange, dann überlegt sich der Arbeitnehmer vielleicht, ob er krank ist, weil er sonst zum Arzt gehen muss und es ist ein Riesenaufwand, also kommt er vielleicht doch lieber zur Arbeit. Umgekehrt kann es natürlich sein, wenn der Arbeitnehmer am ersten Tag schon hingeht, dass ihm der Arzt gleich eine ganze Woche krank schreibt und sonst wäre er vielleicht nach 2 Tagen wieder gekommen. Also das muss ich als Arbeitgeber überlegen, ob das Sinn macht, so oder so. Gesetzliche Vorgabe ist erstmal vor Ablauf des dritten Kalendertages, aber ich kann eben auch schon am ersten Tag das als Arbeitgeber verlangen. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ist der Arbeitnehmer infolge von Krankheit, beruhender Arbeitsunfähigkeit und der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass er in einen Verschulden trifft, so erhält er die Lohnfortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist gleich 6 Wochen für dieselbe Krankheit. Auch das ist jetzt nichts Dramatisches. Gut, dann ist noch der Urlaub zu regeln. Das haben wir auch im Nachweisgesetz, dass eben da drinstehen muss, wie viele Kalendertage ich bekomme. Hier Achtung, darauf achten, auch wieder Arbeitgeber, Arbeitnehmer, beide Seiten. Reden wir hier von Werktagen, dann sind es 6 Tage pro Woche. Reden wir von Arbeitstagen, sind es 5 Tage pro Woche. Und wenn jetzt zum Beispiel drinsteht, der Arbeitnehmer hat 28 Werktage Urlaub, dann muss er für eine Woche Urlaub nicht 7 Tage Urlaub nehmen, sondern eben nur 6 Tage, weil es ja um die Werktage geht und nicht um den Sonntag. Ja, also auch das beachten, auch da wird leider ein bisschen was getrickst in vielen Firmen. Also bei Werktage-Festlegung 6 Tage die Woche, dann muss ich für eine ganze Woche 7 Tage eben nur 6 Tage Urlaub nehmen. Nebentätigkeiten müssten geregelt sein, muss das angezeigt werden etc. Dann das Thema Ausrüstungsgegenstände, die gegen Empfangsbescheinigung überlassenen Ausrüstungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln, nur im Dienst zu tragen. Sie sind nach dem Dienst im sauberen, gebrauchsfähigen Zustand abzuliefern. Verlorene Gegenstände sind vom Arbeitnehmer zu ersetzen. Die Kosten können von der Entgelteabrechnung abgezogen werden. Allerdings nur bis zum Mindestlohn, darunter dürfte das gegebenenfalls nicht der Fall sein. So, dann haben wir noch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Auch das soll natürlich geregelt sein. Ansonsten gelten ausschließlich die gesetzlichen Vorgaben. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet. Wichtiger Punkt, habe ich das nicht drin stehen und lasse den weiterarbeiten, also auch ab Renteneintritt, dann gibt es keine Möglichkeit, eher mehr in Anführungszeichen loszuwerden. Ja, das heißt, es soll auf alle Fälle drinstehen. Kündigung bedarf der Schriftform. Hinsichtlich der Kündigungsfrist gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Unberührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. Die außerordentliche Kündigung hat die wesentlichen Kündigungsgründe zu enthalten. Also alles nichts Besonderes, alles wie es eben klassisch vorgegeben ist. Und dann vielleicht noch der Hinweis, die Angaben im Einstellungsbogen sind wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrages. Unnötige Angaben können zur Anfechtung des Arbeitsvertrages führen. Also wenn ich den Arbeitgeber vorher anlüge, dann kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis anfechten. Dann noch ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht für beide Seiten, Stichwort Ausschlussfristen. Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind beiderseits binnen einer Frist von 3 Monaten seit Fälligkeit schriftlich geltend zu machen. Lehnt die gegenseitige Erfüllung der Ansprüche ab oder äußert sie sich nicht binnen 2 Wochen, so müssen alle Ansprüche binnen einer weiteren Frist von 3 Monaten gerichtlich geltend gemacht werden. Andernfalls verfallen die Ansprüche. Also, wichtiger Punkt für beide Seiten, dass eben nicht einer nach 2,5 Jahren kommt und sagt, vor 2,5 Jahren war dies oder jenes und ich will jetzt hier noch Geld oder ich habe dir zu viel damals bezahlt, ich will es jetzt wieder zurück. Dass man eben vor sowas geschützt ist, beidseitig sollte man solche Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag mit reinnehmen. Und das sind also die klassischen, die auch gerichtlich so abgesegnet sind. Also ich kann jetzt nicht hier sagen, ich muss die Ansprüche innerhalb von 2 Tagen geltend machen. Wenn sie nach 2 Tagen nicht geltend gemacht worden sind, sind sie verfallen. Da würde kein Gericht mitspielen, weil ich muss ja erstmal die Möglichkeit haben, das Ganze zu prüfen etc. Also 3 Monate geltend machen und wenn nichts passiert, innerhalb von 3 Monaten schriftlich gerichtlich einklagen, also insgesamt nach spätestens 6 Monaten, ist alles vorbei. Und das ist, wie gesagt, macht Sinn, dass eben beide Seiten sich da drauf einstellen können. Gut, dann sollte in so einen Vertrag noch eine Schriftformklausel rein. Heißt das also nicht, die Parteien jetzt irgendwas mündlich ausmachen, wo sich dann hinterher keiner daran erinnern kann, sondern wenn eben was neu ausgemacht wird, es auch schriftlich dann zugefügt wird. Und die juristisch so schön genannte salvatorische Klausel, das heißt, wenn ein Punkt dieses Vertrages nichtig sein soll, dass der Vertrag im Übrigen bestehen bleibt, sonst würde nämlich der Vertrag im Gänze hier kaputt gehen, wenn ein Punkt nicht korrekt wäre. Also deswegen soll man sowas mit reinschreiben, dass man dann also auf alle Fälle auf der sicheren Seite ist, dass der Vertrag trotzdem besteht, auch wenn jetzt ein Punkt aus welchen Gründen auch immer rechtlich nicht haltbar wäre. Gut, fassen wir also nochmal zusammen. Abgesehen davon, dass es ganz wichtig ist für beide Seiten, einen schriftlichen Vertrag zu haben, gibt es zum einen die gesetzlichen Vorgaben nach § 2 des Nachweisgesetzes, die da drinstehen müssen, und dann eben jetzt gerade erläutert noch ein paar Punkte, die ich zusätzlich regeln würde im Arbeitsvertrag. Wenn da jemand Bedarf oder Fragen hat, kann er sich natürlich gerne jederzeit an mich wenden. Gut, das war's zu diesem Thema. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.